Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR-Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Über den in der vergangenen Folge unser ARD-Kollege Wassili Golod ja direkt aus Kiew berichtet hat. Er hatte an dem Tag in einem Film für das ARD-Morgenmagazin mit einem Jungen gesprochen, der vor dem Einschlagskrater eines russischen Flugkörpers auf dem Spielplatz, den er immer benutzt, in der Hauptstadt stand. Da, wo seine Lieblingsschaukel mal war. Das, was dieser Junge sagt in dem Film, dass er schon viel Schlimmeres gesehen hat und dass er doch Ukrainer ist und vor nichts Angst hat, das hat mich übers Wochenende weiter bewegt. Diese nicht ausgesprochene, aber doch fühlbare Traurigkeit eines Kindes, das gerade mal 9 Jahre alt ist und seit Monaten Opfer des russischen Krieges, das sich trotzig all dem Schrecklichen entgegenstellt und dabei doch so schwach wirkt und schutzbedürftig. Und dann an diesem Montag eine weitere Meldung, die zum Thema passt. Kinder als Kriegsopfer. Die Meldung kam diesmal von UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Eine der Überschriften dazu hieß, russischer Angriffskrieg treibt Millionen Kinder in die Armut. In der entsprechenden Pressemitteilung heißt es unter anderem:
Neben den offensichtlichen Schrecken des Krieges, der Tötung und Verstümmelung von Kindern sowie massiver Vertreibung, haben die wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine verheerende Auswirkungen auf Kinder in ganz Osteuropa und Zentralasien. Kinder in der ganzen Region werden in den schrecklichen Sog des Krieges hineingezogen. Wenn wir diese Kinder und Familien jetzt nicht unterstützen, wird der steile Anstieg der Kinderarmut mit ziemlicher Sicherheit zu verlorenem Leben, verlorenem Lernen und einer verlorenen Zukunft führen.
Diese Studie enthält laut UNICEF Daten aus 22 Ländern dieser Region und sie zeigt, dass Kinder die größte Last der durch den Krieg verursachten Wirtschaftskrise tragen. Auf Russland entfallen den Angaben entsprechend fast 3/4 des Anstiegs der Zahl der armen Kinder. In Russland lebten jetzt 2,8 Millionen Kinder zusätzlich in Haushalten unterhalb der Armutsgrenze. In der Ukraine seien 500.000 Kinder neu in die Armut gerutscht. Und dazu gibt es Berichte, nach denen tausende ukrainischer Kinder etwa aus der Region Cherson nach Russland gebracht und dort zur Adoption freigegeben worden sind. Ein klarer Verstoß gegen Artikel 2 der UN-Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes. Darüber reden wir in diesem Podcast. Dazu natürlich auch über neue Angriffe unter anderem auf Kiew und dann im Schwerpunkt über Manöver der NATO und Russlands, bei denen der Einsatz mit Atomwaffen geübt wird. Abschreckung? Oder Spiele mit dem Feuer oder vielleicht beides? Wir, das sind jedenfalls wieder Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich. Mein Name ist Carsten Schmiester, ich arbeite in der Aktuell-Redaktion. Es ist Montag, der 17. Oktober. Wir zeichnen das Gespräch auf, traditionell immer um 16 Uhr, so also auch heute, Andreas. Und es hat wieder Explosionen in Kiew gegeben.
Es hat in der ukrainischen Hauptstadt frühmorgens gegen 7 Uhr Ortszeit Explosionen gegeben. Die Hauptstadt ist angegriffen worden mit sogenannten Kamikaze-Drohnen. Also die Attacken erfolgten während des Berufsverkehrs, so wie bei den Angriffen bereits Anfang der vergangenen Woche. Im Zentrum von Kiew sind mehrere Wohngebäude getroffen worden. Das Ziel war aber offenbar auch eine Einrichtung für Fernwärme. Auch in anderen Regionen der Ukraine hat es Angriffe aus der Luft gegeben, unter anderem in der Hafenstadt Odessa, ebenfalls mit diesen Kamikaze-Drohnen aus iranischer Produktion. Diese Drohnen tragen ja eine Sprengladung und stürzen sich dann auf das jeweilige Ziel. Offenbar setzt Russland inzwischen verstärkt auf iranische Waffenlieferungen. Am Wochenende berichtete die Washington Post, Teheran plane weitere Drohnen an Moskau zu verkaufen, aber auch Kurzstreckenraketen. Die Zeitung beruft sich dabei auf Geheimdiensterkenntnisse. Der Hintergrund sei, dass den russischen Streitkräften zunehmend die Präzisionsmunition ausgehe. Das haben wir aber übrigens inzwischen immer schon häufiger gehört. Die iranische Regierung hat allerdings erneut bestritten, Waffen an irgendeine Kriegspartei geliefert zu haben. Allerdings belegen Trümmer abgeschossener Kamikaze-Drohnen, dass diese aus dem Iran stammen.
Was die sonstige militärische Entwicklung angeht, Andreas, ist mein Eindruck, es gibt keine großen Veränderungen an der Front. Deshalb lass uns einfach nochmal auf die vor etwa 3 Wochen angekündigte Teilmobilisierung schauen in Russland. Da gibt es nämlich inzwischen Berichte, dass ja, traurigerweise die ersten der so schnell Einberufenen bereits gefallen sind.
Ja, es gibt diese Berichte aus einer Großstadt am Ural. Tscheljabinsk, aber auch mindestens ein Angestellter aus Moskau ist mittlerweile tot. Er soll vorher keine militärische Ausbildung erhalten haben. Ja, und da fragt man sich, wie ist das eigentlich möglich? Denn es hatte ja geheißen, die Betroffenen werden vorher gründlich ausgebildet, bevor sie in die Ukraine geschickt würden. Aber die Wirklichkeit sieht offenbar anders aus. Präsident Putin hatte Ende vergangener Woche zwar noch einmal bekräftigt, dass es für die mobilisierten Männer ein Training geben würde. Allerdings ist es hier wohl bestenfalls ein Schmalspurtraining, eine Schmalspurausbildung, wenn sie denn überhaupt stattfindet. Denn nach den Worten von Putin erhalten die eingezogenen Männer in ihren Einheiten zunächst eine 5- bis 10-tägige Basis- oder Grundausbildung und danach gibt es je nach Funktion eine 5- bis 15-tägige Spezialausbildung. Also ich denke, man muss sich das so vorstellen, dass ein Mann, der Richtschütze werden soll, der bekommt dann eine Ausbildung an der Kanone eines T-72-Kampfpanzers, immer vorausgesetzt, dass dieses Gerät dann auch für die Ausbildung vorhanden ist. Und anschließend geht es dann in die Kampfverbände in die Ukraine. Dort sollen sich laut Putin mittlerweile 16.000 Einberufene befinden und Ende des Monats soll die angekündigte Teilmobilisierung von rund 300.000 Männern dann abgeschlossen sein. Ob diese Maßnahme aber die Kampfkraft der russischen Streitkräfte erhöht und möglicherweise eine Wende in dem Krieg zugunsten Russlands bringen könnte, ich denke, das darf bezweifelt werden. Da sind sich eigentlich alle Experten einig, denn diese im Crashkurs ausgebildeten Soldaten werden in dem Gefecht letztlich nicht bestehen können. Es fällt ja oft der Begriff Kanonenfutter und ich denke nicht ganz zu Unrecht. Carsten, lass uns jetzt aber mal nach Luxemburg blicken. Dort haben sich die EU-Außenminister getroffen. Wir haben über einen der Tagungsordnungspunkte bereits kürzlich in diesem Podcast gesprochen. Es geht um den Plan, die Ausbildung ukrainischer Soldaten in der EU weiter auszubauen. Das Ganze soll bei diesem Treffen nun offiziell gemacht werden. Noch einmal zur Erinnerung. Worum geht es genau?
Es geht um eine ganz stattliche Zahl von Soldaten, die ausgebildet werden sollen. Unter anderem hat Annalena Baerbock, also unsere Außenministerin, das bestätigt. In Luxemburg 15.000, in Deutschland und in anderen EU-Ländern. Es gibt Berichte, die sagen, 5.000 etwa davon könnten in Deutschland ausgebildet werden. Also eine ganze Menge. Es gibt ein Zeitfenster. Die Mission ist zunächst mal auf 2 Jahre befristet. Es wird angeboten, eine Grundausbildung, wohl für Rekruten sicherlich gründlicher als das, was du da gerade erzählt hast, was in Russland passiert. Es gibt für erfahrenere Soldaten wohl auch Spezialausbildungen, zum Beispiel im Umgang mit dem Abwehrsystem Iris-T, was geliefert worden ist ja schon von Deutschland. Weitere kommen ja noch. Daneben lese ich was von Minensuche, die trainiert wird, aber auch Schutz vor ABC-Waffen, also atomar, biologisch, chemisch. Drohnenabwehr wird eine Rolle spielen. Wichtig, das haben wir gerade in der vergangenen Woche gelernt. Das Ganze kostet mehr als 100 Millionen Euro. Dieses Programm alleine und dann haben die Außenminister aber auch noch ein weiteres 500 Millionen Euro Programm beschlossen, vor allem für Waffen, aber auch Ausrüstung, zum Beispiel für Munition, für Verbandskästen, für Kraftstoff, aber auch für Wartung und Reparatur bereits gespendeter Materialien, wie es heißt. Insgesamt hat die EU damit 2,5 Milliarden an die Ukraine gegeben aus der Europäischen Friedensfazilität. Das haben wir auch schon öfter mal angesprochen hier. Das ist ein neues Finanzierungsinstrument der EU, das eben genutzt werden kann, um Streitkräfte in Partnerländern zu stärken. Andreas, ein Thema, was uns immer wieder beschäftigt, der Atomkrieg. Das ist ein großes Thema gewesen und ist es auch weiter. Und nach allem, was ich so sehe, höre und lese, gibt es da bei uns in Deutschland offenbar bei einigen Menschen doch größere Ängste als bei Leuten in anderen Ländern, wie man das etwa aus dem Baltikum hört oder aus Polen, auch aus Großbritannien oder den USA. Da wird zwar auch über die Drohungen des russischen Präsidenten gesprochen, die natürlich auch alle ernst nehmen, von denen sich aber eben offenbar nicht alle gleichermaßen beeindrucken lassen. Hier, da höre ich ja schon öfter mal, lass uns Putin mal nicht so sehr in die Enge drängen, nicht, dass er am Ende doch noch den Knopf drückt. Ja, oder wäre es vielleicht eine bessere Strategie zu sagen, wir zeigen, dass auch wir, also dass die NATO Atomwaffen hat und sie auch einsetzen kann, also Drohung gegen Drohung. Die NATO beginnt jedenfalls ihr jährliches Manöver zur Verteidigung des Bündnisgebietes in Europa mit Atomwaffen. Es heißt, das sei eine routinemäßige, wiederkehrende Ausbildungsmaßnahme, Andreas, aber wir befinden uns ja nun nicht wirklich in routinemäßigen Zeiten. Ist so ein Manöver da nicht wirklich gefährlich? Könnte die Lage so nicht noch brenzliger werden, als sie es schon ist?
Naja, ich würde sagen, normalerweise nicht. Die Übung ist ja bereits seit längerem geplant, schon vor dem Ukraine-Krieg. Sie ist also keineswegs eine Reaktion auf den Krieg in der Ukraine. Die NATO-Übung Steadfast Noon findet ja jedes Jahr statt, immer im Oktober und dauert knapp 2 Wochen. Und es ist, wie du gesagt hast, eine Atomwaffenübung von 14 NATO-Staaten. Und es heißt, es seien bis zu 60 Kampfflugzeuge beteiligt. Geübt wird der Einsatz taktischer Atomwaffen, wobei man sagen muss, dass die Kampfflugzeuge keine scharfen Atomwaffen tragen werden. Es werden vielmehr die Einsatzverfahren geübt mit Flugzeugen und mit der Truppe, denn die NATO ist ja eine nukleare Allianz. Sie setzt auf die nukleare Abschreckung, denn auf europäischem Boden lagern zurzeit rund 100 taktische US-Atombomben. Das heißt, bei der NATO-Übung geht es nicht um strategische Waffen, also weitreichende Systeme, die eine Reichweite von mehr als 5000 Kilometern haben, wenngleich es heißt, dass diesmal auch strategische Bomber vom Typ B-52 der USA sich an der Übung beteiligen werden. In Russland gibt es demnächst allerdings ebenfalls ein Nuklearmanöver. Bei der Übung Grom, was so viel wie Donner heißt, geht es jedoch allein um den Einsatz weitreichender Waffensysteme. Trägersysteme dieser strategischen Atomsprengköpfe sind russische U-Boote, Langstreckenflugzeuge oder auch bodengestützte Interkontinentalraketen. Das Ganze nennen Experten dann Triade. Also Luft, Land und See, und alle Komponenten dieser Triade werden geübt. In der Regel findet diese russische Atomübung im November statt. Die US-Regierung geht aber davon aus, dass diese Übung praktisch zeitgleich mit der NATO-Übung gestartet wird oder in den nächsten Tagen. Und in diesem Zusammenhang sind wohl auch die Berichte der letzten Tage zu sehen. In Russland sei ein sogenannter Atomzug unterwegs. Dieser Eisenbahnzug soll einer Abteilung des Verteidigungsministeriums in Moskau unterstehen, die für den Einsatz von Atomwaffen zuständig ist. Das heißt, man rechnet mit dem Start ballistischer Raketen, allerdings ebenfalls ohne Atomsprengköpfe. Die USA betonen aber auch hier, dass es sich auf russischer Seite um eine Routineübung handelt, die beobachtet werde. Und es war bisher auch immer so, dass sich beide Seiten bei dem Start von ballistischen Raketen vorab informiert haben, um irgendwelche Missverständnisse zu vermeiden.
Andreas, ich habe gelesen, dass an der NATO-Übung Steadfast Noon auch Deutschland beteiligt ist. Klar, Deutschland ist in der NATO, aber Deutschland ist ja keine Atommacht.
Ja, das stimmt. Deutschland ist auch beteiligt an dieser Übung, obwohl es keine eigenen Nuklearwaffen hat. Aber Deutschland beteiligt sich an der sogenannten nuklearen Teilhabe. Das heißt, die Bundeswehr hat Trägersysteme, also Flugzeuge, die in der Lage sind, taktische US-Atomwaffen gegebenenfalls in ein gegnerisches Ziel zu bringen. Und zwar handelt es sich um Tornado-Kampfflugzeuge des taktischen Luftwaffengeschwaders 33 in Büchel. Dort lagern in einem Extra-Depot auch rund 20 taktische US-Atomwaffen, streng bewacht und gesichert von US-Soldaten. Offiziell wird nicht bestätigt, dass in Büchel in Rheinland-Pfalz Nuklearwaffen gelagert werden, denn offiziell unterliegt das alles der Geheimhaltung, insbesondere die genaue Zahl der Atomwaffen. Aber diese taktischen US-Atomwaffen sind für die Tornado-Kampfflugzeuge gedacht. Und an der nuklearen Teilhabe beteiligen sich neben Deutschland auch noch 4 weitere Staaten, nämlich die Niederlande, Belgien, die Türkei und Italien.
Wo wird denn eigentlich im Rahmen dieses NATO-Manövers überall geübt?
Ja, also im Zentrum der Übung steht diesmal der belgische Luftwaffenstützpunkt Kleine Brogel unweit der niederländischen Grenze. Das wechselt jährlich. 2015 war der Stützpunkt Büchel in Rheinland-Pfalz quasi der Ausrichter dieser Übung. Das heißt, es wird dann unter anderem geübt, wie die sogenannte Sondermunition, so werden Atomwaffen manchmal bei den Militärs bezeichnet, zu den Flugzeugen gebracht werden und montiert werden. Die Flugzeuge heben dann auch ab, allerdings ohne echte Atomwaffen. Und dann werden diverse Einsatzszenarien geübt, wie diese Sondermunition an den Feind gebracht werden könnte, auch unter feindlicher Bedrohung. Das heißt, es gibt auch eine Feinddarstellung, also einen simulierten Gegner. Und Übungsräume sind vor allem die Nordsee, aber auch Großbritannien. Es wird geübt, unter anderem, wie die gegnerische Luftverteidigung ausgeschaltet bzw. unterdrückt oder getäuscht werden kann. Der Begleitschutz für die Atomwaffenträger wird geübt. Es geht aber auch um die Betankung in der Luft. Also es wird da ziemlich viel simuliert. Daher beteiligen sich auch mehr als nur die 5 Staaten der nuklearen Teilhabe an dieser NATO-Übung Steadfast Noon. Also das ist der Grund, der dahinter steckt, dass eben auch mehr Staaten sich beteiligen.
Und sind Atomwaffen ja politische Waffen? Das haben wir in diesem Podcast oft besprochen. Es sind Kriegsverhütungswaffen, wie mancher sagt, du eben auch. Da fragt man sich eigentlich vor diesem Hintergrund, welchen Sinn machen solche Atomübungen?
Ja, man muss sehen, auch taktische Atomwaffen sind politische Waffen und ihr Einsatz wäre ein Tabubruch. Allerdings sollen sie ja einen Gegner abschrecken, also einen Angriff verhindern. Die nukleare Abschreckung muss aus Sicht der NATO glaubwürdig sein, daher diese Übungen. Aber da ist schon was dran, dass das Prinzip, wer zuerst schießt, der stirbt als Zweiter, vor allem für strategische Atomwaffen gilt, weil damit der Angreifer mit einem atomaren Vergeltungsschlag rechnen muss und dadurch komplett ausgelöscht werden könnte. Für die kleineren taktischen Atomwaffen gilt das nicht unbedingt, denn ihre Sprengkraft ist wesentlich kleiner und das könnte unter bestimmten Bedingungen durchaus dazu verführen, diese taktischen Nuklearwaffen auch als erstes einzusetzen, weil man glauben könnte, ihre Wirkung kontrollieren zu können. Nur mal zum Vergleich, die Hiroshima-Bombe hatte eine Sprengkraft von rund 13 Kilotonnen TNT. Taktische Atomwaffen können inzwischen ein 1/15 dieser Sprengkraft haben. Man kann nämlich diese Sprengkraft skalieren, also reduzieren. Und manche Experten sprechen daher schon durchaus manchmal von einer Konventionalisierung der Atomwaffen. Das aber ist eine sehr gefährliche Entwicklung, weil damit der Eindruck erweckt wird, man könnte kleinere Atomwaffen quasi wie größere oder die größte konventionelle Bombe einsetzen und auf diese Weise gegebenenfalls einen begrenzten Atomkrieg führen. Aber man muss festhalten, auch der Einsatz taktischer Atomwaffen wäre ein Tabubruch und hätte nicht absehbare Konsequenzen.
Und allein das Üben damit erscheint mir im Moment zumindest gefährlich. Ich frage dich mal, können solche Übungen nicht gefährlicher werden und gegebenenfalls von der Gegenseite zum Beispiel als Vorbereitung auf einen Angriff gewertet werden? Ich erinnere mich, 1983, da gab es ja mal eine NATO-Übung, da ist es beinahe zu einer Fehlwahrnehmung gekommen auf russischer Seite, dass man da vielleicht gedacht hätte, die NATO macht ernst.
Ja, du sprichst an auf die NATO-Übung Able Archer von 1983. Mhm. Das war ja während der Ost-West-Konfrontation und nach der NATO-Nachrüstung. Die Sowjetunion glaubte damals, die NATO-Übung diene dazu, einen realen Atomangriff auf den Warschauer Pakt vorzubereiten. Und Moskau setzte damals daraufhin seine Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft, auch die Verbände mit Atomwaffen. Und manche sagen, damals war die Gefahr eines Atomkrieges größer als während der Kuba-Krise 1962. Also die Gefahr besteht durchaus, dass solche Übungen von der Gegenseite als Angriffsvorbereitungen gedeutet werden. Denn Übungen bzw. Manöver sind oftmals verdeckte Vorbereitungen für einen realen Angriff. Das haben wir ja erlebt beim russischen Angriff auf die Ukraine. Da wurden ja auch zunächst zehntausende Soldaten an der Grenze zusammengezogen und es wurden Übungen abgehalten. Deshalb hat man jetzt auch auf der NATO-Seite öffentlichkeitswirksam kommuniziert, dass es sich lediglich um eine Routineübung handelt.
Trotzdem, angesichts der Situation, in der wir gerade alle sind, wäre es nicht zumindest eine Überlegung wert gewesen, diese Übung jetzt mal abzusagen oder sie zu verschieben?
Ja, Carsten, also das kann man so sehen. Und es gibt auch Fachleute, die Steadfast Noon zu diesem Zeitpunkt für einen Fehler halten. Man hätte mit einer Verschiebung ein Zeichen der Deeskalation setzen können, obwohl es ja eine lange vor dem Ukraine-Krieg angekündigte Routineübung ist. Aber es gibt auch die Position, eine Absage oder Verschiebung könnte als Zeichen der Schwäche von Moskau ausgelegt werden und es sei daher durchaus sinnvoll, die angekündigte Übung abzuhalten, um die Abschreckungswirksamkeit und die Abschreckungsbereitschaft noch einmal zu unterstreichen. Also es gibt Argumente für die Übung, aber es gibt auch Gründe für eine Verschiebung. Aber ich denke, Moskau wird anders als 1983 diesmal nicht daraus schließen können, dass ein Atomangriff der NATO auf Russland droht. Carsten, lass uns hier jetzt mal einen Strich ziehen und zu einem anderen Thema kommen. Denn seit Beginn des Krieges gibt es immer wieder Berichte darüber, dass Ukrainerinnen und Ukrainer russisch besetzte Gebiete verlassen haben und weiter verlassen, und zwar auch in Richtung Russland. Der US Think Tank Institute for the Study of War berichtet jetzt über fortgesetzte Deportationen, die klar verstoßen gegen die UN-Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes. Carsten, du hast den Bericht gelesen. Was sagen denn die Experten des US-Instituts?
Im Kern sagen sie tatsächlich, dass Russland und Moskau damit weiterhin, ich zitiere, massive Zwangsabschiebungen von Ukrainern durchführen. Das Institut zitiert unter anderem den stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten Kusnulin, der am 14. Oktober erklärt habe, dass sich unter anderem mehrere tausend Kinder, ich habe es eingangs kurz angesprochen, aus dem Oblast Cherson, also aus der Region, bereits in anderen Regionen Russlands befänden und dort in Erholungsheimen und Kinderlagern untergebracht seien. Nun hat das Institute for the Studies of War zuvor schon berichtet und andere Medien auch, dass russische Behörden ganz offen auch zeigen, wie diese Kinder aus den besetzten Gebieten in ganz anderen Teilen Russlands bei russischen Familien leben mittlerweile offenbar adoptiert worden sind. Und das sieht das Institut, wie du richtig bemerkt hast, ganz klar als Verletzung der Konvention zur Verhütung von Völkermord, auch wenn dort ja kein Mensch ums Leben kommt, aber Identitäten werden ja zerstört und das vollständige Bewusstsein des eigenen Ichs wird ja in Frage gestellt. Die Kinder wissen ja am Ende gar nicht mehr, dass sie eigentlich aus der Ukraine kommen, und das ist, glaube ich, auch das Ziel dieser Aktion. Es gibt danebenbei immer wieder Hinweise darauf, laut ISW, dass die russischen Behörden eine umfassende Kampagne gestartet haben, indem sie eben ukrainisches Territorium durch Deportation zunächst einmal entvölkern und dann Menschen aus Russland dort neu ansiedeln. Das ist ja im Baltikum damals auch massiv gemacht worden. Das ist also nichts Neues. Das ist laut ISW nach internationalem Recht übrigens kein Verbrechen. Aber es wurde von einer Expertenkommission der Vereinten Nationen doch als klarer Bruch des Völkerrechts identifiziert. Dort ist die Rede von ethnischer Homogenisierung eines Gebiets durch Anwendung von Gewalt und Einschüchterung.
Carsten, lass uns nochmal beim Völkerrecht bleiben. Da gibt es ja die dritte Genfer Konvention und darin ist festgelegt, dass Parteien eines internationalen bewaffneten Konfliktes dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes, IKRK, Zugang zu allen Kriegsgefangenen erlauben müssen. Die Vertreter des Komitees haben also das Recht, diese Gefangenen zu besuchen, wo immer sie festgehalten werden. Laut IKRK ist das derzeit aber nur eingeschränkt möglich. Das wiederum hat der ukrainische Präsident Selenskyj zum Anlass genommen, das Rote Kreuz zu kritisieren. Es sei zu passiv, Carsten. Das Komitee hat darauf aber schon reagiert.
Das hat darauf reagiert und hat die Kritik zurückgewiesen. Es ist die Rede davon, dass das IKRK einige hundert Gefangene angeblich auf beiden Seiten gesehen hat. Aber man vermutet dort, dass es viele tausend gibt, die man eben noch nicht gesehen hat. Es helfe nun weder den Kriegsgefangenen noch ihren Familien, wenn dem IKRK die Schuld dafür gegeben werde, dass ihm der uneingeschränkte und sofortige Zugang verweigert wird. Das ist die Pressemitteilung vom Wochenende. Da wird auch gesagt, dass 11 Mitarbeiter, darunter ein Arzt, in der zum Beispiel von Russland besetzten Region Donetsk für solche Besuche sich bereithalte. Aber es gäbe im Moment eben keine Erlaubnisse. Man verlange seit 8 Monaten vergeblich sämtliche Orte, an denen Kriegsgefangene interniert seid, darunter eben auch das Gefangenenlager Olenivka, ungehindert und regelmäßig besuchen zu können. Dieses Olenivka liegt auf russisch besetztem Gebiet in Donetsk und es ist traurig in die Schlagzeilen gekommen, denn im Juli waren dort mehr als 50 Gefangene bei einer Explosion getötet worden. Beide Seiten, Russland und die Ukraine, geben sich die Schuld daran. Und so sieht es auch jetzt aus. Man kann nicht eindeutig sagen, dass das IKRK nur Kritik an den Russen übt. Sie sagen immer beide Seiten. Ich ziehe daraus den Schluss, dass man dort in Genf eben auch vermutet, dass auch die Ukraine nicht freien Zugang zu allen russischen Kriegsgefangenen gewährt. Deshalb der Appell an beide Seiten, wie es heißt, an Russland und die Ukraine, jetzt dringend und schnell diese in der Genfer Konvention festgelegten Besuche zu ermöglichen, was bislang eben nicht passiert ist. Eine Mail noch zum Schluss, Andreas, und zwar von Thomas Kötter. Der fragt: Das Wesen eines jeden Krieges ist in meinen Augen das Überraschungsmoment, indem man den Gegner im Unklaren lässt. Warum kommunizieren vor diesem Hintergrund die Verbündeten so detailliert und transparent, wer wann wie viele Waffen welchen Typs mit wie viel Munition an die Ukraine liefert und wo wie viele ukrainische Soldaten ausgebildet werden?
Nun, in demokratisch verfassten Gesellschaften ist Transparenz ein hohes Gut und auch ein Gebot. Das heißt, die Bürger wollen ja wissen, ob und wie gegebenenfalls die Regierung die Ukraine unterstützt. Außerdem müssen gegebenenfalls Mittel, also Geld, bewilligt werden. Und das kann manchmal mit der Geheimhaltung in Konflikt geraten, aber nicht immer. Die Wege der Waffenlieferungen werden ja zum Beispiel aus gutem Grund nicht bekannt gegeben. Außerdem muss man sehen, wendet sich ja auch die ukrainische Regierung an die westliche Öffentlichkeit bei Waffenlieferungen, insbesondere nachdem die Regierungen beispielsweise ihren Wünschen nicht nachkommen. Beispiel ist auch der Wunsch nach Leopard-Kampfpanzern und Marder-Schützenpanzern. Also die Lieferung dieser Waffensysteme ist ja von der Bundesregierung bisher immer abgelehnt worden. Und daher wendet sich auch die Ukraine an die deutsche Öffentlichkeit und versucht auf diese Weise Druck auf die Regierung auszuüben. Und eine wichtige Rolle hat ja hierbei der langjährige Botschafter Melnyk gespielt, der ja Berlin in der vergangenen Woche verlassen hat. Also grundsätzlich macht es schon Sinn, nach außen zu kommunizieren, wie westliche Staaten die Ukraine militärisch unterstützen. Ich finde, das Überraschungsmoment sollte man dabei nicht überbewerten. Die Gegenseite weiß durch Aufklärungsmaßnahmen in der Regel ohnehin, über welche Waffensysteme die andere Seite verfügt.
Streitkräfte@ndr.de, Streitkräfte mit AE, unsere E-Mail-Adresse. Die meisten von Ihnen, von euch kennen sie bestimmt schon. Bitte weiterschreiben, wir freuen uns. Und das war's für diesen Podcast mit
Andreas Flocken
und Carsten Schmiester. Wir hören uns wieder am Mittwoch mit einer neuen Ausgabe ab 17.30 Uhr. Und wenn ihr in der Zwischenzeit weitere Informationen haben möchtet, dann empfehle ich gerne noch einen anderen Podcast von NDR Info. Der heißt Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine. Unsere Nachrichtenmoderatoren und Moderatoren berichten in diesem Kanal über die militärische und politische Lage im Land, und zwar immer aktuell, montags bis sonntags, zweimal täglich, ab 6.30 Uhr und dann wieder ab 17.30 Uhr. Die Folgen von Krieg in Europa, die gibt es wie alle Folgen unseres Podcasts auch in der ARD Audiothek.